Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
Ich bin der Stefan und ich bin der Wikifolio-Trader, der hinter Yield Investing steht. Ich führe die Wikifolios Focus Yield Investing und Global Yield Investing.
Willkommen beim Börsenradio, hier ist Andi Groß. Stefan, heute schreibst du vor wenigen Minuten im Grunde genommen, heute schafft es sogar Global Yield Investing in die Top 10 der Wikifolio-Rangliste. Das heißt, es ist ein guter Tag für dich.
Aus Wikifolio-Sicht auf jeden Fall ja, oder aus generell aus Investitionssicht, aber es ist sonst auch ein guter Tag, ja.
Das stimmt. Wenn du sagst auch oder sogar Global Yield, wie geht's an dem Focused Yield Investing?
Das stand jetzt die ganze Woche auf Platz 2. Ja, freue ich mich natürlich immer, wenn man da oben steht. Das natürlich
jetzt lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Mensch, wir haben hier einen ausgezeichneten Wikifolio-Trader. Also wenn einer das Label Wikifolio-Trader der Woche verdient in dieser Woche, dann bist das du, Stefan Meissner. Also 2 Wikis am Start und beide unter den Top 10, das eine sogar Platz 2. Über welches wollen wir uns denn jetzt eigentlich unterhalten? Über das Platz 2, um das zu feiern, oder um das unter den Top 10, um es weiter nach vorne zu pushen?
Naja, am Ende hängen die ja auch eng zusammen. Wie es dem Name schon grob sagt, die Strategie Yield Investing steckt in beiden und dementsprechend auch der gleiche Selektionsprozess oder Bewertungs- und Analyseprozess. Focus Yield setzt einfach auf weniger Diversifikation, etwas weniger Risikomanagement. In der Hoffnung dafür auch eine repräsentative Rendite zu erzielen, das hat jetzt auch geklappt die letzten 3 Jahre. Das wird jetzt nächste Woche, wird es 3 Jahre alt. Das war ursprünglich eigentlich eher so ein bisschen Experiment. Also meine Standardstrategie, die ich in meinem Privatportfolio anwende, entspräche jetzt eher Global Yield Investing, was so eine Diversifikation auf grob 20 bis 25 Werte beinhaltet und, sage ich mal, auch ein bisschen individuelles Positionsgrößenmanagement, je nachdem, was es für eine Position ist, ist, sage ich mal, eine andere Positionsgröße zulässig und es konzentriert sich nicht nur auf die Werte mit der maximalen Rendite. Und dann war, als ich Yield Investing weitgehend fertig entwickelt hat, der Gedanke einfach mal zu gucken, was kommt bei raus. Ich habe ein extra Wikifolio eben geführt, erst in der Testphase und da bewusst, ich habe mir vorgenommen, da 6 bis maximal 12 Werte reinzustecken und das hatte einen recht guten Start und dann habe ich es eben auch veröffentlicht und investierbar gemacht und hatte dann wahrscheinlich auch dadurch, dass es mal glücklicherweise 2024 zum Wikifolio der Woche ernannt wurde, ein bisschen den Boost gekriegt und ist dadurch das etwas erfolgreicher geworden. Und es hat auch noch ein bisschen mehr Rendite per anno. Genau, aber letztendlich führe ich beide mit.
Mit der gleichen Leidenschaft und Hingabe sozusagen.
Genau, das wollte ich. Dankeschön für die Unterstützung. Genau, das
ist die Worte. 1,1 Millionen Euro im Focus Yield Investing, 28% durchschnittliche Performance. Bei Global Yield, um das auch ein bisschen einzuordnen, sind knapp 50.000, also doch deutlich weniger investiertes Kapital. Du hast es gerade erklärt, woher das vermutlich kommt. Aber auch die Performance hier mit knapp 25 ist wirklich krass. Über PayPal hattest du auch einen Kommentar noch abgeliefert. Den möchte ich jetzt aufgrund der Aktualität auch noch kurz reinbringen. Was ist deine Meinung zu PayPal?
Ich denke, für die Größe ist das Unternehmen außergewöhnlich günstig bewertet. Mit der Größe meine ich jetzt, die meisten meiner Investments, sieht man, wenn man die Wikifolios reinschaut, sind eher kleiner für Unternehmen, oft im einstelligen Milliardenbereich, weil da einfach höheres Potenzial ist, günstige Bewertungen zu finden und entsprechend gute Renditeaussichten. Dafür finde ich, für die Größe ist PayPal außergewöhnlich. Abgesehen davon war es vor 3, 4 Jahren ja noch eine von den groß gehypten, kann man ja als Fintech ein bisschen sehen und hat mich gewundert, dass es jetzt so abgestraft wird. Es war, glaube ich, Ende 21 mal etwa das 10-fache an Marktkapitalisierung wie jetzt ungefähr beim Tiefstand. Ich glaube, 360 Milliarden oder so. Und jetzt waren wir, sage ich mal, vor dem Übernahmeangebot so immerhin 53 Milliarden war der Kurs oder die Gesamtbewertung auch schon in der Nähe von 35, 36 Milliarden. Ganz exakt weiß ich nicht, aber der Kurs lag auf jeden Fall klar unter 35.
Bleiben wir mal so ganz grob in dieser Branche der Fintechs, Banken, größer, kleiner, und finden da in China und auch in deinem Wiki QFIN. QFIN, eine der führenden KI-gestützten Kreditplattformen in China. Ist in deinem Wikifolio. Wieso, weshalb, warum? Was ist da für eine Story?
Ich meine, am Ende ist die Story bei mir meistens recht ähnlich. Der Fokus sieht, ob man es jetzt am Ende über die innere Rendite, die, sage ich mal, genauer bezeichnet meine Kernkennzahl ist oder eben von Bewertung spricht. Es kommt auf ähnliche Prinzip. Es sind die Fundamentaldaten. Es ist meistens das Verhältnis aus dem, was das Unternehmen an Cash und Gewinn generiert und auch an die Aktionäre ausschüttet oder sinnvoll in Wachstum investiert. Und da sehe ich eben bei Pufin enorme Kennzahlen. Das KGV auf den letzten Gewinn liegt in der Nähe von 2. Gut, da muss man besonders bei chinesischen Werten vorsichtig sein. Ich würde da nicht zu viel über das KGV bewerten, aber ich habe auch eine Dividendenrendite von klar über 10%, die in den letzten Jahren noch eine recht gute Stabilität hatte. Ich habe, das finde ich sehr wichtig und charmant in so einem Fall, trotzdem noch eine ordentliche Menge an Aktienrückkäufen. Also die klassischen Value-Traps sind für mich in China irgendwelche KGV 2, KGV 3 Unternehmen, wo am Ende trotzdem nur 5% Dividendenrendite vielleicht noch bei rumkommt und sonst mit dem Gewinn irgendwie nichts passiert, was ich als Aktionär greifen kann. Und das sehe ich bei Kufin eben nicht. Klar, es ist ein mittelgroßes, also ja, Kapitalisierung müsste so bei 1,5 Milliarden grob liegen. Unternehmen aus der Fintech-Branche in China mit Risiken verbunden, da brauche ich es nicht im Detail erläutert, das ist keine Frage, aber allein also die Dividendenrendite, die, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Halbjahresdividende, die das letzte Mal jetzt kam, waren 58 Euro oder Dollar Cent. Aber es war der Halbjahres und wir stehen beim Kurs um die 11. Da sind über 10% dazu nennenswerte Aktienrückkäufe, die die Aktienanzahl, ich glaube, allein im letzten Quartal um einige Prozent nochmal reduziert hat. Das ist dann so ein Fall, da kann ich das auch aussitzen. Wenn die Fundamentalstory erhalten bleibt, dann kann ich damit leben, wenn der Markt das noch 1-2 Jahre auf dem Kurs lässt, desto günstiger können die ihre eigenen Aktien zurückkaufen. Ja. Und ich kassiere die Dividende dementsprechend.
Also eine Dividenden-Story bei der QFIN, wie sieht's aus? Gehen wir mal in Richtung USA. Dort finden wir ein Unternehmen Charter Communication, ein mehrdurchschnittlicher Bereich Telekommunikation, Massenmedien. Bei uns jetzt auch nicht so bekannt, bei dir offensichtlich schon und du bist ein Fan davon.
Habe ich relativ neu. Ist, wenn man sich den Chart anguckt, auch brutal runtergeprügelt worden in den letzten Jahren. Also jeder Trendfolger oder Momentum-Investor wird wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn er sich Charter Communications anguckt. Das ist eine Abwärtsstory der letzten Jahre, die ziemlich traurig ist, wenn man die letzten 3 Jahre dabei gewesen wäre. Ich glaube, da ist das minus 80% oder noch mehr. Ist eigentlich ein relativ defensives Business, für Telekommunikation bereitzustellen. Was ein bisschen auf jeden Fall ein Schwachpunkt ist, ist, dass sie ganz schön heftig verschuldet sind. Ich bin auch schon länger in Comcast investiert, auch immer wieder, die in gewissen Teilen Peer Group sind. Wir haben auch noch ein bisschen mehr das Medienbusiness, aber als Charter. Die sind nicht im Verhältnis zu ihrer Größe nicht ganz so hart verschuldet und auch sehr günstig. Aber bei Charter, ich erwähne jetzt oft das KGV, obwohl ich selbst kein Freund, da bin ich zu sehr nur aufs KGV zu schauen. Da schaue mir schon die gesamte Bilanz an mit allen drei Bestandteilen, also Balance Sheet, Income Statement und Cashflow. Deswegen muss man ein bisschen differenzieren, ob das dann einfach, sage ich mal, ein echter Gewinn ist oder eben mehr so auf dem Papier. Und ich denke aber, bei Charter kann man da von einem weitgehend echten Gewinn reden, der auch sinnvoll vorwiegend in Aktienrückkäufe fließt. Und da hatten wir auch, ich glaube, es war, wo ich mal das Screening betrieben habe, das Unternehmen mit dem niedrigsten KGV im S&P 500 und da war der auch nahe 3. Ich weiß, dass Warren Buffett früher sogar in Charter Communications investiert war, da war der Kurs aber noch grob 3- bis 4-mal so hoch wie jetzt, ist glaube ich dann irgendwann aber nicht mehr dabei gewesen. Ich habe sie sehr lang von der Seitenlinie beobachtet, als sie dann, sage ich mal, schon so von 400, 500, 600 sogar auf 200 stand und dann ist sie dieses Jahr nochmal stetig nach unten gegleitet und als sie jetzt dann so im Bereich von 110 war, habe ich mir sozusagen ein Herz gefasst und mal zugeschlagen und habe auch ein ganz gutes Gefühl dabei.
Also da hoffst du, dass du den Tiefpunkt erreicht hast. Die 28% Durchschnittsrendite wollen ja auch verteidigt werden. Wie sieht's aus mit der 3E Group? Ja, ist eigentlich ein Riesending. Immerhin eines der größten börsennotierten Private Equity und Infrastrukturunternehmen weltweit. Sitz ist England.
Also eigentlich ist 3E ein Investment in Action, in diesen Einzelhändler, der eine sehr erfolgreiche Wachstumsstory die letzten 15 Jahre vorzuweisen hatte oder hat. Ich persönlich bin kein begeisterter Actionkäufer, das ist mir, bin auch kein Shoppingmensch, aber ich habe Familienmitglieder, die anders darüber denken und die
da können wir uns, glaube ich, die Hände reichen dann. Ja. Also meine Kinder auch hier, Papa, Action, ich war draußen.
Ja, das sind wir tatsächlich sehr ähnlich, was die Situation mit Action und Familie angeht. Wenn ich investiere, interessiert mich natürlich mehr, was die breite Mehrheit darüber denkt. Und da zeigt eben die Wachstumsstory der letzten 15 Jahre, dass es sehr gut ankommt, scheinbar. Und ist sicherlich auch wieder eine ähnliche Geschichte. Wachstumsraten von 20% kann nun mal keiner ewig halten. Und gelegentlich rennen alle davon, wenn das dann irgendwann nicht mehr möglich ist und bringen Bewertungen zutage, die in meinen Augen in dem Fall ziemlich wild sind. Also wir Viel zu günstig.
Muss gerade schmunzeln. Viel günstig, das ist ja auch das Motto bei Action. Also
stimmt, das passt zusammen.
Ich habe es noch nicht so ganz kapiert, wie die ihr Geld verdienen. Ich weiß nicht, wie ist dein Eindruck? Es ist jetzt nicht so, dass dieser Laden brummt, ja, dass du da lange Schlangen an der Kasse hast. Kontinuierlich, also zumindest bei uns in der Gegend hier in Oberfranken.
Also bei uns in der Gegend, Karlsruhe, Pforzheim, haben vor allem bei Pforzheim jetzt in den letzten Jahren mehrere Filialen eröffnet. Ja, so lange anstehen muss man jetzt nicht, aber es ist auch nicht so, dass es sich leer anfühlt. Es ist von der Fülle her, würde ich sagen, wenn ich jetzt den Einzelfall vor Ort betrachte, normal gut, gutes Geschäft. Aber insgesamt haben die ja gewaltig expandiert und viele Filialen überholt.
Also interessante Unternehmen, interessante Storys auch dazu, unterschiedliche Ansätze. Wir sind gespannt. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze dann entwickelt. Wir machen so etwa in 6 Monaten unser nächstes Update dann im neuen Jahr 2027. Stefan Meissner, Focus Yield Investing und Global Yield Investing, die beiden Wikifolios. Ich danke dir.
Danke, Andreas.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.